Flaschenkinder, der Podcast.
Hallo Alex.
Hallo Verena. Na, du?
Na, geht's dir auch so mega wie mir?
Ich glaube, mir geht's besser als dir. Wir haben ja jetzt, bevor wir den Podcast gestartet haben, kurz telefoniert. Und ich habe das Gefühl, du bist heute ein bisschen angespannt, gereizt. Ich weiß nicht, was ist irgendwas passiert, oder?
Ich habe 10 Stunden durchgearbeitet und es war heute nur Scheiße und ich hatte nur die Kacke am Dampfen. Und ich habe keine Lust mehr. Jetzt fahre ich nächste Woche schon auf mein Auslandsprojekt. Und weil ich auf der Arbeit so viel zu tun habe, kriege ich nichts gebacken, was ich eigentlich noch vorbereiten müsste, privater Natur. Das regt
was
mich
denn
so
zum
auf.
Beispiel?
Ja, das ist unter anderem eins meiner Geständnisse. Deshalb kann ich es noch nicht raushauen.
Okay.
Ja, aber es, ihr werdet es gleich erfahren.
Aber du steigerst dich da schon ein bisschen rein, habe ich das Gefühl, oder? Ist das ein bisschen, machst jetzt schon ein bisschen Drama hier?
Ja, ich weiß nicht. Ich lasse es lieber jetzt hier raus, als dass ich es nachher irgendwie im Alkohol ertränke, den Frust, weißt du?
Ja, ja. Das finde ich gut. Lass es lieber hier in unserer gemeinsamen wöchentlichen Therapiestunde raus, als dass du es dann mit dir selbst wieder ausmachst.
Genau. Bei dir ist natürlich alles mega, denn du fährst morgen auf eine Weinreise.
So, ich fahre morgen nach Bordeaux oder vielmehr ich fliege. Ich habe jetzt übrigens gehört von einer Bekannten, alle Leute, die fliegen, sind ignorante Klimasünder. Ja, ich stehe dazu.
Aber dazu kann ich auch mal was erzählen, ne?
Ja, erzähl
dazu
mal.
Dazu kann ich nämlich Folgendes sagen. Ich habe einen Flug gebucht und zwar habe ich diesen Flug nach Kasachstan gebucht und ich wollte direkt fliegen von Frankfurt nach Kasachstan und
nach Astana sozusagen.
Nach Astana, genau.
Nee, Astana wurde jetzt umbenannt, ne?
Stimmt. Astana wird umbenannt. Ich habe vergessen, in was nochmal. Mhm. Egal.
Aber ja.
Auf jeden
die
Fall.
Die Stadt, die ursprünglich Astana hieß.
Genau. Und da wollte ich hinfliegen. Und dann habe ich geguckt, ja, halt nicht nach Direktflügen, weil das unfassbar teuer war. Und jetzt halt dich fest. Wenn ich von Düsseldorf nach Frankfurt fliege, ja, und von dort nach Astana, dann spare ich mal eben 200 Euro. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Wo ist denn da irgendwie ökologischer Fußabdruck und so? Ich würde den ja gerne haben, aber ich meine, ich spare damit 200 Euro und ich bin halt auch kein Rich Kid. Also.
Ja, aber kannst du nicht mit dem Zug nach Frankfurt fahren?
Ja, aber dann bezahle ich ja trotzdem mehr und dieser Flug verfällt ja, weißt du, der Flug verfällt, wenn ich nicht ja meinen über Düsseldorf nach Frankfurt Flug antrete.
Ah, okay, verstehe.
Ja.
Okay, ja. Ja, manchmal blickt man irgendwie nicht durch bei der Preisgestaltung, ne?
Nee, also ich meine, und vor allen Dingen, ganz ehrlich, dann müsste man das doch einfach mal der Fluggesellschaft zeigen und sagen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
Ja, also, aber ich glaube, das ist so kompliziert. Also das hat mit so vielen Dingen zu tun, also ich blick da gar nicht ganz durch, aber ich glaube, es ist nicht so easy, wie wir uns das vorstellen. Also,
das glaube ich ja, aber wenn man doch darüber nachdenkt, dass man irgendwie versucht, besser mit der Umwelt umzugehen, dann sollte es doch nicht 200 Euro günstiger sein, wenn ich von Düsseldorf nach Frankfurt fliege und dann nach Astana.
Ja, aber du
egal.
Hast immer auch noch die Möglichkeit, mit dem Zug nach Kasachstan zu fahren, ne?
Stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Darüber habe ich bisher noch gar nicht nachgedacht.
Siehst
Danke,
du?
Alex. Da gucke ich mir mal an, wie teuer das dann wäre und wie lange ich unterwegs wäre.
Ja, ein bisschen was musst du schon dafür tun. Also man muss da schon raus aus der Komfortzone, ja?
Ja, sage ich dann noch meinem Chef, sorry, ich brauche 10 Tage mehr frei, weil ich achte halt auf die Umwelt.
Ja,
ja.
Mach das mal. So, ich google das jetzt, wie das aussieht.
Wie was aussieht?
Hier, der Flug, die Zugfahrt. Ist gar nicht, ist gar nicht so schlimm.
Oh, erzähl doch mal.
Also, da gibt's eine Fahrt zum Beispiel, da bist du nur 90 Stunden unterwegs.
Mhm.
Das finde ich echt gut.
Das also geht das, ja. Wie teuer ist die?
Preisauskunft ist hier leider nicht möglich. Aber
Preis
ich sag dir
auf
mal kurz,
Anfrage.
Du fährst auf jeden Fall mal, von Düsseldorf nach Berlin. Mhm. Dann fährst du nach Moskau.
Mhm.
Dann fährst du nach Petropavlovsk.
Mhm.
Und dann auf direktem Wege, 9 Stunden später, kommst du dann in Astana an.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also hätte ich die Zeit, hört sich die Route unfassbar interessant an.
Ja.
Würde ich sogar drüber nachdenken.
Ja,
aber
auch hier mit Schlafwagen und so.
Ja, super. Und in Moskau würde ich gern 2 Tage Aufenthalt haben und ein bisschen Fine Dining machen.
So, da könntest du ins White Rabbit gehen.
Ja.
Zum lieben Wladimir Mukin. Den habe ich schon mal interviewt. Das ist ein cooler Typ. Glaube ich auch ein echt tolles Restaurant. Naja, genug
Gut.
der Insider-Wissenstransfer-Gespräche. Kommen wir vielleicht zu unserem heutigen Thema. Ach so, du weißt gar nicht, was das heutige Thema ist, ne? Das habe ich
nee,
jetzt einfach
ausgesucht. Nee, was ist denn das heutige Thema?
Heute ist zufälligerweise der internationale Tag des Tagebuchs.
Oh Gott.
Ist das nicht schön?
Ja,
und ich habe mir
total.
Gedacht, wir sprechen ein bisschen drüber. Hat es also
Gerne.
Ich finde, Tagebuch ist ja irgendwie, also es gibt ja die, die das irgendwie ihr Leben lang machen. Und dann gibt's die, denen es tierisch auf die Nerven geht. Und ich bin eher der letztere Typ. Also ich hatte mal ein Tagebuch, aber ich glaube, ich habe 3 Seiten reingeschrieben. Und dann ist es mir extremst auf die Nerven gegangen, habe ich immer wieder vergessen und so. Und irgendwann habe ich es dann einfach gelassen. Und ich glaube, das ist auch so in der Kindheit und in der Jugend auch so schon ein bisschen so ein Mädchending, oder?
Ja, also ich hatte ein Tagebuch, aber meine Geschichte ist eigentlich relativ traurig, was das angeht. Ich war sehr ehrlich zu meinem Tagebuch und habe da alles immer so reingebracht und reingeschrieben und viel über Jungs und über das, was gerade so bei mir abgeht und wer doof zu mir ist und wer lieb zu mir ist und so. Und habe dann irgendwann bitterlich feststellen müssen, dass meine Mutter, die mir diese Tagebücher auch immer geschenkt hat, die auch immer ausführlichst gelesen hat.
Na.
Ja. Und dann, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich das zuerst gegen sie verwendet und habe dann so geschrieben, sodass sie das liest, ne? Also, weil ich das wusste. Und dann ist sie irgendwann richtig sauer geworden und dann habe ich auch damit aufgehört, weil ich so dachte, okay, wenn ich das jetzt weiter so reinschreibe, um Sachen reinzuschreiben, um sie zu ärgern oder um irgendwie einen Schein zu wahren, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr und dann habe ich es halt aufgegeben und das ist eigentlich mega traurig, weil es war echt ein gutes, ich war auch mega so früher so ein Gedichteschreiber und so, weißt du, ich war eigentlich relativ schreibmäßig kreativ und es hat's mir einfach alles versaut.
Und hast du noch die Tagebücher oder hast du eines noch von dir?
Habe ich bei mir in meinem Kinderzimmer. Mhm.
Sehr lustig.
Ich habe ein Tagebuch mal reingeschrieben, da habe ich in Griechenland gelebt, dass ich in 2 Jungs gleich verliebt bin und was ich jetzt tun soll. Und der eine ist so süß und der andere hat die Vorteile, der andere hat die anderen Vorteile.
Du hast
und
die
so.
Pro und Kontras abgewogen.
Genau, genau.
Mhm. Ja. Ich finde es ja lustig, also ich glaube, dass Jungs sich gar nicht so viel Gedanken machen. Also,
das glaube ich auch.
Also weder in der Kindheit noch im Erwachsenenalter.
Ja, genau das.
Und wenn die das irgendwie mal lesen würden, welche Gedanken sich Frauen machen, wo die sich nur denken oder wo wir uns nur denken, das ist ja alles
absurd.
So absurd. Muss ich leider wieder mein Lieblingswort verwenden. Es ist einfach dermaßen absurd. Ich habe auch eine Freundin, die hat sich wirklich immer richtige Pläne gemacht, also wie so ein Flipchart mit einem Moodboard, so wie kommt sie an den Typen ran und wie erobert sie den. Und das hat sie auch in ihrem Tagebuch festgehalten, finde ich sehr lustig. Was ich übrigens extrem spannend finde, ist, dass, ich meine, Kinder sind ja dermaßen naiv, ne? Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber ich habe damals schon gecheckt, dass dieses Schloss, das da drauf ist auf dem Tagebuch, dass das sowas von unsicher ist. Also
ja,
das
ja.
kannst du ja, das kann ja irgendwie ein 3-Jähriger aufmachen.
Ja, das stimmt. Das hat meine Mutter sich auch gedacht.
Vor allem die Schlüssel dazu, die gab es ja auf jedem Jahrmarkt immer wieder nachzukaufen. Weil da gab es ja auch so kleine Boxen, so Sparboxen und so Schatullen, wo auch diese Schlösser drauf, das war ja immer eine Art von Schloss und eine Art von Schlüssel.
Ja. Ja. Naja, was soll ich dir sagen? Das Leben ist kein Ponyhof, mein Lieber, ne?
Das Leben ist kein Ponyhof, nein. Aber ich habe dafür, weil ich heute so drüber nachgedacht habe, weil heute Tag des Tagebuchs ist, dass ich mir überlegt habe, dass ich noch mein altes Stammbuch habe. Gab's das bei euch auch?
Nee, was ist das?
Stammbuch? Das gab's nicht bei euch.
Was ist das denn?
Ein Stammbuch ist so ein Buch, wo dir halt Freunde und Schulkollegen und alle, die du gern magst, irgendwie reinschreiben und
reinzeichnen. Ja, das ist bei uns ein Freundebuch.
Ja, aber es gibt ja zwei Arten. Es gibt ja das mit den nur weißen Seiten und dann gibt es das mit den vorgedruckten Texten, wo du das ausfüllst.
Ja, das meine ich.
Ja, und bei uns gibt es aber eben nur mit weißen Seiten. Und das geht dann auch immer so durch. Also es hat keine Ahnung, das gibt man mal dem Freund, dann hat er das eine Woche, weil der bis der dann mal Zeit hat, da reinzuschreiben, und dann gibt man es den anderen. Und man selber schreibt natürlich auch bei allen Freunden rein. Und ich habe mein Stammbuch jetzt hier vor mir liegen, und das ist echt so ein Flashback irgendwie in meine Kindheit. Mhm. Also auch diese Sprüche, die hier drinnen stehen, wie zum Beispiel hier von meiner lieben Schulfreundin Andrea: Willst du das rechte Glück erwischen, dann musst du erst einmal danach fischen. So.
Schön.
Und dann hat die richtig schön so einen Typen mit einer Angel gezeichnet. Sehr, sehr schön. Oder auch hier: Das Wunder der Schönheit liegt im Inneren des Menschen. Strenge dich jeden Tag neu an, und das Wunder zieht seine Fäden Das Wunder zieht seine Fäden durch eine Seele. Deine Schulfreundin Birgit. So.
Schön, Alex, das ist super. Ja.
Und dann gab es natürlich die von den Lehrern, die war halt immer so ein bisschen hochtrabend, wie zum Beispiel hier von meiner Volksschullehrerin: Jede Gabe sei begrüßt, doch vor allen Dingen das, worum du dich bemühst, möge dir gelingen. Dir, lieber Alexander, alle guten Wünsche, deine Lehrerin.
Boah, diese Kalendersprüche, wirklich, ne?
Unfassbar. Oder hier von meiner Italienischlehrerin: L'esercizio fa il maestro. Übung macht den Meister.
Schön. Oh, ich hätte so gerne Italienisch in der Schule gehabt. Oh.
Ja, also es ist richtig schön. Hier auch: Sage nicht immer alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.
Oh,
ja.
Wow.
Das ist auch.
Hattet ihr auch am Abi-Jahrgang sowas, wo jeder noch was über die Person schreiben musste?
Nein.
Das hatten wir. Zuerst hat jemand einen Text über dich geschrieben. Du hast so ein paar Sachen ausgefüllt: Was werde ich mal werden? Ich glaube, bei mir stand Theaterwissenschaftlerin. Und dann stand so kurze Slogans: Was verbindest du mit dieser Person oder woran denkst du, wenn du an Verena denkst, ne? Und ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, so, doch, da stand halt Schulsprecherin, so ein Blödsinn. Aber ein Satz, den werde ich niemals vergessen: Da stand drauf: Tanzt immer mit Rock auf der Box.
Schön.
Schön, oder? Mhm. Richtig gut.
Aber gute Einschätzung auch.
Absolut. Ich meine, das haben sie ja auch oft genug mitbekommen, aber schön. Das sehen dann so deine Eltern. So, und was verbindest du mit Verena? Tanzt immer mit Rock auf der Box.
Ich fände es geiler, wenn gestanden wäre: Tanzt immer ohne Rock auf der Box. oder ohne T-Shirt und BH. Okay.
Oh ja. Mann.
Sehr schön. Ach ja, die Kindheitserinnerungen. Auch wenn man das irgendwie so durchblättert, ne? Also man hat ja auch sofort wieder ein Bild zu der Person. Also ja, ich total. Zumindest. Das sind auch so Leute drinnen, und die habe ich irgendwie jahrelang nicht mehr gedacht. Aber was ich immer gehasst habe: Ganz viele haben da so ein Eselsohr reingemacht, oben oder unten. Und
warum?
Draufgeschrieben: Nicht gucken. Und dann hat man das aufgemacht. Warte, ich mach mal eines auf. Und dann steht da drunter: Hast doch geguckt.
Oh, wow.
Was steht hier drunter? Ach so, hier steht nur das Datum drunter. Also das hat mich immer extrem genervt, weil das immer so hässlich aussah. Das hat
naja, Alex,
jeder
du
gemacht.
Du hast halt ja einen feinen Sinn für Ästhetik, deshalb stört dich das dann.
Ja.
Gut, dann so. Hate-Moment. Alex hasst Eselsohren.
Nein, ja, das war damals mein Hate-Moment. Mittlerweile kann ich gut damit umgehen.
Das ist schön.
Ja. Mein Stammbuch ist übrigens von Tom und Jerry. Also Tom und Jerry und seine ganze Gefolgschaft ist da vorne drauf. Vielleicht poste ich das auf Instagram, damit ihr mal.
Oh, macht es unbedingt. Ich glaube, das interessiert unsere 4 Milliarden Hörer.
Das auf jeden Fall. So, was sie aber, glaube ich, noch viel mehr interessiert, ist, was wir heute trinken.
Juhu!
Lass uns was trinken.
Der Burner der Woche.
Mein Burner der Woche ist vom guten Weingut Krämer, vom Stefan Krämer. Mhm. Den habe ich kennengelernt auf der Wine Rush und der macht generell unfassbar ausgewogene, feingliedrige Naturals, die, sage ich mal, eher, also absolut für Anfänger sind und überhaupt nicht für diese Freaks, die sagen, sie brauchen was funky, was irgendwie unfiltriert auch aussieht. Also dieses Ganze, was so diese, sag ich mal, etwas neueren Naturweintrinker so crazy, cool und aufregend finden, das findet man beim Stefan ganz bewusst alles gar nicht. Das sind ganz klare, dennoch unfiltrierte Weine, aber ganz klar sind biodynamisch angebaut. Das jetzt erstmal vorab. Und ich trinke jetzt, das erzähle ich gleich mehr zu, aber ich trinke jetzt sein Johanniter Muschelkalk von 2015.
Und warum Johanniter?
Das erzähle ich jetzt gleich. Das ist nämlich eine Piwi, aber da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Also erstmal ist es eine ganz klare gelbliche Farbe.
Klingt wie Pipi, nicht wie Piwi. Piwi, muss man dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, ist eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte.
Genau. Und zwar ist es bei diesem so, also man muss erstmal sagen, es ist so eine ganz schöne Säure und eine reife Frucht kommt da. Also so, das ist, man hat so das Gefühl, es ist ein bisschen älter. Nicht die frische Birne, sondern die Birne, die schon 5 Tage liegt.
Die vom Baum gefallen sind und schon so ein bisschen, wo schon so ein bisschen die Fliegen dran sind.
Genau, das ist aber eher so, das ist so ein bisschen begleitend und dadurch wirkt das einfach so ein bisschen nach einem intensiveren Wein. Also das ist jetzt kein easy going, sondern ein bisschen easy, also ein bisschen tiefer, tiefgründiger, ein bisschen mehr zum Sinnieren, ein bisschen mehr zum drüber nachdenken. Und Johanniter, da komme ich jetzt zu, also Piwi, wie der Alex schon gesagt hat, ist eine Rebsorte, die praktisch jetzt neu erfunden wurde, und zwar von dem Züchter Johann Zimmermann, aus einem Riesling und einem Gutedel gekreuzt. Und diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten sind extra bei, oder sind gerade bei Bio-Winzer natürlich total angesagt, weil sie weniger oder weil sie in dem Moment einfach resistenter sind und man noch mehr oder ja, weil Bio-Winzer ja generell auf das Spritzen verzichten wollen und es natürlich besser ist, wenn die Rebsorte von sich aus widerstandsfähiger ist, ne? So, kann man das so sagen, lieber Alex?
Ja, ich habe jetzt gerade wieder irgendwie einen schmutzigen Gedanken gehabt. Ja, ja.
Naja, also sprich, sagen wir so, weiter. Man, die Bio-Winzer versuchen ja sowieso auf die chemischen Pflanzenschutzmittel zu verzichten. Und
dann nicht sie versuchen, sondern sie tun es.
Sie machen es. Und ja, sie machen es.
Beruhige
und
dich
ist,
bitte.
Es ist natürlich schöner mit einer widerstandsfähigeren Rebsorte, oder ist dann einfacher.
So.
Als wenn ich eine Rebsorte habe, die total
anfällig ist.
Genau. So. Und daraus ist dieser Wein und ich finde ihn sehr gut. Ich habe auch lange mit dem Stefan über seine Weine gesprochen und finde es gerade cool, dass er sagt, nein, ich möchte, dass der normale Weintrinker, der Naturwein nicht kennt, nicht bei meinen Weinen sofort sagt, was ist das denn, sondern zwar merkt, dass es was anderes ist, aber trotzdem sehr an konventionellen Wein erinnert.
So ein bisschen auch wie der Wein vom Harita aus Weiden, ne?
Genau. Ja. Also ich finde es cool, dass er das so durchzieht und trotzdem dann auf diese Weinmessen wie die Wine Rush gehen, wo eigentlich alle auf diese totalen funky Weine abgehen.
Ja, das ist ein schöner Kontrast.
Da ist er auch total rausgefallen, ne? Also der Stand war jetzt auch nicht oft so voll. Deshalb konnte ich mich auch in Ruhe mit ihm unterhalten. Aber ich finde es cool, dass er das dann trotzdem macht und so durchzieht.
Mhm. Schön, schöner Wein. Ich weiß so, worauf ich warte, bis wir beide, weil wir sprechen uns ja nie vorher ab, welchen Wein jeder mitgebracht hat. Und ja, irgendwann, ich warte auf den Moment, wo wir beide einfach den gleichen Wein haben.
Stimmt, stimmt, das kam noch nie vor.
Das kam noch nie vor. Aber ich muss sagen, mein Wein geht in eine ähnliche Richtung. In eine ähnliche Richtung im Sinne von, dass er auch gut ist für Einsteiger, finde ich. Ich habe mitgebracht heute einen Welschriesling, den Welschriesling Neuland von Herbert Zillinger 2017. Ja, Herbert Zillinger kommt aus Ebenthal im Weinviertel und ich finde, das ist so im Moment jemand, der macht einfach einen geilen Wein nach dem anderen. Also alles, was der rausschießt, ist richtig, richtig gut. Gemeinsam mit seiner Frau Carmen, seit 2016 ist das Weingut biodynamisch und 2017 ist eben der erste zertifizierte biodynamische Jahrgang. Und ja, er teilt seine Weine in unterschiedliche Linien, nämlich in die Linie Horizont, Erdkreis, Edition Z und eben Neuland, wovon auch dieser Welschriesling ist. Aus der Edition Neuland gibt es dann auch noch einen Veltliner und einen Zweigelt Rosé. Ich habe den Wein getrunken gestern, als ich mit einem Freund Abendessen war und war total begeistert, also sofort. Ich kenne einige Weine vom Herbert Zillinger, aber der, finde ich, hat einen richtig guten Trinkfluss und deswegen habe ich mir jetzt schon was eingeschenkt und auch schon ein bisschen vorgetrunken, ehrlich gesagt. Und
wenn man deshalb so rein, bist du so auf Krawall heute.
Nein, Wein macht mich immer liebesbedürftig, nicht krawallig.
Oh. So.
Also es riecht schon sehr fruchtig nach Birne, auch sehr nach reifer Birne, also ähnlich wie bei dir, ein bisschen Pfirsich, aber auch so leichte Kräuternoten, etwas Heu, also es ist jetzt nicht so die totale Fruchtbombe. Und hat eine wahnsinnige Frucht auch am Gaumen, ist sehr frisch. Es kommt wieder auch so ein bisschen leicht die Birne durch, aber auch so ein bisschen was Exotisches, ein bisschen Ananas, Orange und ist extrem frisch, hat einen guten Trinkfluss, hat 11%, was für so einen leichten Wein eigentlich gar nicht so wenig ist, aber er kommt trotzdem sehr leichtfüßig daher, gleichzeitig aber nicht dünn oder fad, sondern ist schon sehr spannend. Ich finde, es ist ein richtig, richtig guter Terrassenwein für den Sommer. Also es ist echt ein Wein, den man so immer im Kühlschrank haben kann, den man immer trinken kann. Passt auch super zu irgendwie Sommersalaten oder gebratenem Gemüse oder so. Ich habe ihn gestern zu einem marinierten Fisch, zu einem rohen gegessen, hat super gepasst. Und generell, ich finde ja, Welschriesling ist so eine total unterschätzte Sorte. Also Welschriesling kann halt so oder so schmecken. In Österreich hat das so ein bisschen einen schlechten Ruf. Welschriesling war halt so irgendwie der Wein, den man für weißen Spritzer oder wie man bei euch sagt, für Weißweinschorle verwendet hat. Und deswegen hat das so ein bisschen ein schlechtes Image. Aber es gibt eben tolle Winzer wie den Herbert Zillinger, die eben zeigen, dass Welschriesling halt auch richtig geil sein kann. Und das ist in dem Fall einfach so.
Sehr schön.
Ja. Toller Wein.
Herrlich.
Ist auch preislich echt super.
Wo liegt der preislich?
Ich meine, so bei 9 Euro.
Ah, cool. Ja ich hab mir gerade Gedanken gemacht hier im Sinne von Tagebuch. Ne? Weißt du, was wir beide ja auch nicht machen, was ja super viele Weinleute machen und auch logisch ist und cool ist, das machen wir auch nicht, sind diese Weinbücher, ne? Diese Weintasting-Bücher. Das macht ja eigentlich so viel Sinn, die zu führen und nochmal nachzuschauen und so. Ich bin da einfach irgendwie zu faul zu oder zu, ich weiß nicht, unmotiviert. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, aber eigentlich ist es schade, dass wir das bei all unseren Weinen nicht tun.
Ich mach das, also ich habe das eine Zeit lang schon gemacht. Ich habe so ein kleines Büchlein, aber ich denke dann auch nicht dran oder ich habe es natürlich auch nicht immer mit und dann vergesse ich das nachzutragen. Aber was ich schon mache, ist, ich mache immer Fotos von Weinflaschen,
ja,
die mir halt einfach schmecken. Allerdings ist natürlich das Problem, dass ich diese Fotos mir dann anschaue und natürlich überhaupt keine Ahnung mehr habe nach irgendwie einem halben Jahr, wo habe ich den Wein getrunken, wozu hat der gepasst, wie war der?
Das habe ich anders, ja. Wenn ich das Etikett sehe. Also bei mir schießt zumindest immer direkt der Geschmack in den Kopf. Also das ist so richtig crazy. Also zumindest kann ich, doch, ich habe sofort die Assoziation, was mit dem Wein los war und was der mit mir gemacht hat.
Aha, ja. Okay. Nein, das habe ich nicht, weil weil ich einfach sehr viel trinke. Also, das klingt jetzt so blöd, ne? Also nicht, weil ich halt einfach sehr viel verkoste auch. Und du ja auch. Und das macht's halt dann so ein bisschen schwierig.
Das stimmt, aber bei der Pro-Wein zum Beispiel, weil sich die Sachen, die mich richtig umgehauen haben, wovon einer demnächst auch nochmal erwähnt wird, da, wenn ich das Etikett sehe, dann springt mir sofort der Geschmack in den Mund, da habe ich alles wieder da.
Ja, es gibt so manche Weine, die mich auch, also es ist wie bei Essen, finde ich, ich habe gerade gestern mit Freunden drüber diskutiert, es gibt so manche Speisen, die berühren mich emotional und so ist es bei Wein auch. Also es klingt jetzt so ein bisschen esoterisch und abgespaced, aber es gibt manche Speisen, wo, also die, da mache ich einen Bissen und an die werde ich mich auch immer erinnern. Und dann gibt's, und das ist auch bei Restaurants oft so, also keine Ahnung, wir waren ja im Nobelhart und Schmutzig in Berlin und das war alles richtig toll und es war alles richtig kreativ und das ist ein super Erlebnis, aber da war halt kein Gang dabei, der mich emotional
nachhaltig
berührt hat.
Ja.
Ja, also ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, ich könnte dir keinen einzigen Gang sagen,
stimmt,
den wir dort gegessen haben. Aber es war trotzdem toll. Es ist ein tolles Erlebnis. Also wenn man sagt, weil das ist ja auch so ein bisschen wie so ein Theaterstück, weil irgendwie es geht ja nicht nur ums Essen, es geht ja auch irgendwie ums Ambiente, um die Leute, um die Präsentation. Allerdings den Wein, den wir dort getrunken
wollte
haben.
Wollte ich gerade sagen, der hat uns halt nachhaltig.
Der hat uns richtig geflasht und den werde ich auch nie wieder vergessen.
Den werde ich auch nie wieder vergessen.
Geil.
Und was ich auch niemals vergessen werde, war das Abschiedsgeschenk, nämlich die Vulva aus Zuckerguss.
Die Zuckervulva, ja, stimmt.
Die Zuckervulva, die werde ich auch nicht vergessen. Das war karamelliger Geschmack und das Bild werde ich auch nie wieder vergessen.
Das Bild werde ich vor allem nie wieder vergessen, weil ich sehe dieses Bild in Natura nicht so oft, muss ich sagen. Und insofern war es für mich etwas verstörend. Aber ich habe es dann tatsächlich auch gegessen.
Ja,
war
ich
so ein,
auch.
Wir waren ja dann noch ein bisschen Party machen und es war ja irgendwie ein ganz netter Snack dann später noch. Noch vor dem Schlafengehen eine kleine Vulva. Mein Gott. Früher haben wir Käsekreiner gegessen, beim Weggehen, vor dem Schlafengehen, jetzt eine Zuckervulva.
Das ist auch irgendwie so crazy, wenn man Fine Dining irgendwie unterwegs war und dann nachher und auch so auf Weine und alles achtet, ja. Und klar, wir gehen nicht in die letzte Kaschem, aber trotzdem, wenn man dann danach so hart feiern geht oder so und auf einmal ist alles egal und Gin Tonic rein und ach, was habt ihr für Sekt, ja, so irgendein Cremant Plorre, ja, ganz egal, einfach rein. Das ist irgendwie so verkehrte Welt auf einmal.
Na, ich hab ein Credo, wenn ich nach einem guten Abendessen noch weggehe, dann gibt's nur noch harte Sachen. Also dann gibt's nur noch
Gin Tonic.
Oder sowas.
Ja.
Außer es ist irgendwie ein Lokal, das einfach gute Weine hat, aber meistens sind ja die Läden, wo man dann danach hänge, weil nach dem Essen habe ich ja immer so einen Durchhänger und da kann ich dann nicht in eine Bar oder so. Also entweder ich gehe nach Hause oder ich gehe halt wirklich einfach tanzen. Und wenn ich tanzen gehe in den Läden, gibt's halt irgendwie meistens oder zu 99% einfach keine guten Weine. Das ist ja auch nicht der Fokus. Ist ja auch völlig okay.
Aber eine Marktlücke, oh wow, so ein Mini-Club nur mit Naturwein. Oh. Gut.
Deswegen war das ja auf der Naturweinmesse so cool, dass es danach eben diese Party gab mit DJ und so und dazu hast du dann eben nicht wie sonst Gin Tonic und Whisky Cola getrunken, sondern halt wirklich einfach Naturwein. Das war schon richtig gut.
Ja, und das haben wir jetzt demnächst in Mühlhausen auch wieder. Also das
demnächst,
ist ja
im November.
In meinem Kopf ist schon November.
In Mühlhausen.
Mühlhausen,
ja, sehr schön. Ja, genau. Also das finde ich richtig gut, wenn man dann danach sozusagen auf harte Sachen umsteigt. Ja, genau. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Themenmäßig, sinngemäß, roter Faden. Ach so, wir können direkt zum Hate-Moment kommen, wenn du möchtest. Jetzt haben wir so viele schöne Sachen besprochen. Lass uns doch mal wieder ein bisschen negativ werden hier.
Der Hate-Moment der Woche.
Mache ich jetzt einen Hate-Moment, der mich wahrscheinlich meinen Job kosten wird?
Ja, aber das, du, man muss auch mal Dinge opfern für die Karriere hier.
Also, mein Hate-Moment ist, wie ihr ja vielleicht alle wisst, arbeite ich beim Fernsehen. Mhm. Und ich habe beim Fernsehen natürlich mit sehr vielen skurrilen Menschen zu tun. Und ist ich das muss so? Für diese Menschen halt unfassbar viel planen. Ne? Plan, man plant Dreharbeiten, man plant dies und jenes. Ja, man muss da mit Managements reden, man muss mit dem Künstler an sich reden. Und das Problem ist, dass immer diese Menschen, für die man das plant.
Hast du gerade Künstler gesagt?
Ja.
Okay, wow.
Naja, der Manager redet ja auch von seinem Künstler, den er vertritt.
Okay.
Naja, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. diese Menschen unterschätzen immer unfassbar, was für ein Rattenschwanz dahinter hängt, ja? Und in deren Welt ist es alles total easy und peasy und dann machen wir dies, das, bla bla und dann gehen wir dahin und dann regelt das Hinz und Kunz und klar können wir drehen, aber wir leben halt nicht mehr 1980. Es gibt Gesetze beim Fernsehen, die aus Genehmigungen, aus einem richtigen Organisations- und Amtsapparat bestehen, ja. Und es ist halt nicht so einfach, dies, das, und dann drehen wir da, und dann hier, bam. Es funktioniert halt nicht. Ich brauche überall eine Drehgenehmigung. Ich brauche bei jedem, der vor die Kamera geht, einen mitwirkenden Vertrag. Ich muss Sachen unterschreiben lassen. Es ist halt leider nicht alles so easy peasy kunterbunt, wie man sich das vorstellt. Und leider habe ich den Job ausgewählt, mich um sowas zu kümmern, dass die rechtlichen Bedingungen gegeben sind und die vertraglichen Sachen abgeklärt sind. Und diese Künstler machen mir einfach das Leben zur Hölle. Es ist einfach zum Mäusemelken.
Können wir es jetzt runterbrechen auf du hast Prominente? Oder wie ist das?
Ich hasse Z-Prominente.
Okay, nennen wir das Kind beim Namen. Dann sag aber bitte nicht mehr Künstler.
Okay.
Das ist also eine Beleidigung für alle Künstler.
Okay. Ich sag, also deshalb, es ist nicht bei jedem so. Gerade die Menschen, die unfassbar erfolgreich in der Branche sind und unfassbar tolle Erfolge feiern, die sind auch meistens gar nicht so. Ja, also klar gibt's da auch Diven, aber die verstehen das große Ganze dahinter. Aber diese Einzeller nicht.
Ja, man muss dazu sagen, das sind halt oft auch Menschen, die kommen halt auch aus schwierigen sozialen Schichten, manchmal. Und die kriegen dann plötzlich eine Bühne und glauben, dass sie jetzt zu einer anderen Kategorie von Menschen dazugehören, was aber natürlich nicht so ist. So, und
ja,
dann
und
glauben
das ist
sie,
auch das Problem,
sie können sich so benehmen.
Dass die Kohle dann auf einmal da ist, ja? Oder klar, ich meine, Alex, wenn jetzt uns beide auf einmal irgendwie eine Produktionsfirma anrufen würde und sagen würde, hey, wir finden das, was ihr macht, so mega interessant, wir begleiten euch einen Tag in eurem, ganz ehrlich, abgesehen davon, dass ich und du auch genau wüssten, wie dieser Dreh abläuft und was passiert, man fühlt sich natürlich in dem Moment geschmeichelt. Und wenn du das auf einer ganz anderen Ebene hast, und zwar dieses, wow, wir fokussieren uns den ganzen Tag auf euch und wir wollen alles von euch wissen, dann kommst du dir natürlich auf einmal geil vor, als jemand, der das nicht so gewohnt ist.
Naja,
ne?
Klar. Vor allem, du hast ja dann, ich meine, wir haben es ja auch gehabt, wir haben ja das Projekt, das wir gemacht haben in Berlin für RTL, das waren ja auch Leute, die sind ja auch teilweise aus ganz anderen Berufen dann plötzlich vor die Kamera gekommen und plötzlich haben die eine Garderobiere, die ihnen die Klamotten zurechtrichtet, die haben einen Fahrer, der sie jeden Tag abholt, die haben Catering am Set und so. Also, und das ist natürlich, also ich glaube, du stürzt da auch plötzlich in so eine Welt hinein und findest es natürlich auch unfassbar toll.
Ja, klar. Naja, klar. Aber gut, man sollte nie vergessen, woher man kommt
so.
Und dass da irgendwie unfassbar viel Menschen beteiligt sind, dir diesen Tag super zu gestalten, und deshalb sollte man auch nie den Respekt verlieren. So
eine liebe Kollegin vom Fernsehen hat mal zu mir gesagt, Alex, du darfst nie vergessen, du kriegst zwar den Assi aus dem Ghetto, aber nicht das Ghetto aus dem Assi.
Ja.
Und da ist was Wahres dran, muss man sagen.
Ja.
Aber wegen Drehgenehmigung, da muss ich auch noch was sagen. Also, als wir in Berlin das Projekt hatten, wollten wir ja auch, falls du dich erinnern kannst, auf der Fashion Week drehen. Wir haben dann auch auf der Berlin Fashion Week gedreht. Aber das war auch nicht so easy.
Aufriss.
Das war, also wir konnten ja keinen Schritt dort gehen, ohne dass diese Pressedame die ganze Zeit uns auf den Fersen hing, und jeder Kameraschwenk, also alles musste vorher abgeklärt werden. Da musste irgendwie mit Mercedes-Benz vorher ein 30-Seiten-Vertrag unterschrieben werden. Also es war wirklich, wirklich schlimm.
Es war wirklich schlimm, und das, aber so musst du dir halt vorstellen, es ist immer, und es kommt halt total drauf an, ne? Bei unserer Sendung, die kannte damals noch keiner, aber ich habe mich ein Jahr später, wollte ich mich akkreditieren mit dem Berlin Models Fashion Account. Da haben sie mich nicht mehr draufgelassen, ne? Mhm. Also das ist halt, das, wenn die halt nicht davon profitieren, und das tun sie halt offensichtlich bei manchen Formaten nicht, dann hast du es schwer.
Ja. Tja, mein Hate-Moment ist ganz banal irgendwie. Der ist mir heute aufgefallen. Heute war es wieder ein bisschen sonnig hier in Wien, und ich fahre ja, also ich hasse ja, mit den Öffis zu fahren. Deswegen versuche ich, also mit dem Auto zu fahren in Wien ist verrückt, weil es bringt einfach nichts. Aber ich versuche halt im Sommer, oder wenn es halt warm wird, so wie jetzt, fahre ich halt mit dem Roller. Also es ist keine Original-Vespa, es ist so ein billiger Nachbau. Aber ich fahre halt mit dem Roller durch Wien. Und ist mir heute wieder aufgefallen, ich habe das schon wieder vergessen irgendwie vom letzten Jahr auf dieses Jahr, aber da haben sich zwei Motorradfahrer an der Ampel, sind sich gegenübergestanden, also der eine ist quasi in die entgegengesetzte Richtung gefahren und haben sich gegrüßt, also mit so einer Handbewegung.
Ja.
Und das machen die, ich habe das beobachtet, das machen die halt ganz oft bis immer, dass immer, wenn sich zwei Motorradfahrer, wenn die sich entgegenkommen oder wenn die an der Kreuzung stehen oder was auch immer, dann winken die sich. Wie so Golf-GTI-Fahrer oder LKW-Fahrer.
Ja.
Aber ich fahre jetzt seit ungefähr 8 Jahren mit dem Roller durch Wien. Glaubst du, dass mich ein einziges Mal ein Motorradfahrer gegrüßt hätte? Und das finde ich echt richtig, richtig gemein und schlimm. Na, was soll das? Ich meine, bin ich hier ein Mensch zweiter Klasse, nur weil ich nicht auf einem Motorrad drauf liege wie so ein Vollidiot und ein Wheelie mache an der Ampel?
Um ehrlich zu sein, ja.
Mhm. Okay. Ja. Danke.
Auch Alex.
Danke für gar nichts.
Och, Alex, da vielleicht musst du mal anfangen zu grüßen, dass die zurückgrüßen, ha?
Nee, das würde ich niemals machen, weil das wäre für mich das Schlimmste, wenn ich dann so grüße und der grüßt dann nicht zurück. Boah, das
hat mein Ex-Freund auch immer gemacht, der war ja auch Rollerfahrer, Vespa-Fahrer, Roller, egal. Auf jeden Fall hat er auch immer gegrüßt, alle Leute.
Ich glaube, dass mich nicht mal ein Vespa-Fahrer mit einer Original-Vespa zurückgrüßen würde.
Oh nein.
Der wird sich denken, was ist denn das für ein billiger Nachbau hier?
Oh nein.
Ja, so ist das. Das kränkt mich wirklich sehr. Also liebe Motorradfahrer, wenn ihr mal einen Rollerfahrer seht,
der so traurig guckt,
der so traurig schaut, dann bin's ich. Und ich glaube, es gibt ganz viele Rollerfahrer, denen es ähnlich geht. Dann grüßt die doch mal. Da fällt euch doch kein Zacken aus der Krone. Einfach mal kurz hier, hallo, mal kurz mit dem Finger so hoch. So. Ist doch nicht so schwer. Weißt du? Aber das ist echt, da fühlt man sich echt so ein bisschen diskriminiert.
Ich mach dir einen Sticker für deinen Helm, wo drauf steht Wave for me.
Ja. Yeah. Sehr nett. Okay. Als ich den stärkeren Roller dann genommen habe vor 3 Jahren, musste ich die Motorradprüfung nachmachen, weil ich ja nur Autoführerschein hatte. Und da hast du auch sofort gemerkt in dem Kurs, da saßen dann auch so Leute, die halt, also fast alle haben das halt gemacht, weil sie sich ein Motorrad kaufen wollen. Und ich habe halt gesagt, ja, ich brauch's nur für den Roller. Da war ich unten durch. Ja, die haben sich ausgeschaut. Und wie viel PS hast du? Und was ist so eine hier eine Ducati Monster und du, ja, ich habe eine Yamaha R2, was weiß ich. Boah, ey, ganz ehrlich.
Unfassbar, Alex.
Und das ist ja auch richtig gefährlich, ne? Also Motorradfahren, das ist ja nicht ungefährlich.
Ja, das ist eigentlich ein Selbstmordkommando, so, um ehrlich zu sein. Ja.
Genau, da tucker ich lieber hier mit meinem kleinen Roller, weißt du, wie in Italien, mit der Piaggio durch die kleinen Gassen hier, La Dolce Vita, so, living the good life.
Also mein Stiefvater macht ja gerade eine Weltreise mit dem Motorrad mit seinem Bruder zusammen, aber der hat so ein, ich muss den Modellbegriff mir holen, aber so eine mit einem Beiwagen und damit tuckert der jetzt so richtig gemächlich durch die Welt, ne? Und wir treffen uns im Juli in Kasachstan und ich bin mal gespannt, was er erzählt.
Da kommt er mit dem Motorrad nach Kasachstan?
Ja, mit seinem Bruder mit dem Motorrad nach Kasachstan.
So, da hättest du mal mitfahren können, ne? Hättest du da auch den Flug gespart. Im Beiwagen.
Mit ihm jetzt. Ja, stimmt allerdings. Aber ist auch lustig, ich wollte gerade sagen, er wird zur Hochzeit meines besten Freundes kommen. Das ist doch geil. Das ist so wie im Film. Und das ist so die Hochzeitscrasher. So zwei Boys auf ihren Motorbikes.
Die Hochzeit meines besten Freundes. Das ist süß. Bist du auch verliebt in deinen besten Freund?
Nein. Nein,
nein.
No comments, please, aber nein.
Okay, na gut. Das klingt jetzt schon fast wie ein Geständnis, deswegen lass uns vielleicht zum Geständnis der Woche kommen.
Okay.
Das Geständnis der Woche.
Ich muss es jetzt einfach mal rauslassen. Ich bin teilweise ein absoluter Control-Freak. Und das ist das, wo ich am Anfang des Podcasts angefangen habe, dass ich gerade, normalerweise ist es so, wenn ich nach Portugal fliege für diese lange Zeit, die ich da bin, ja, dann habe ich 2 Wochen vorher schon alles gepackt. Ich habe jegliche T-Shirts, jegliche Sachen, die ich brauche, sind alle vorsortiert. Und das ist das Einzige, was mir Ruhe gibt, dass ich weiß, ich habe alles. Und dann liegt das da und dann kommt auch vielleicht noch ein bisschen was hinzu oder. Aber ich weiß, okay, du hast das Outfit für den Tag, du hast das Outfit für den Tag. Alles ist so strukturiert, auch nach Outfits. Was ziehe ich zu was an? Wie viele T-Shirts brauche ich dann? Wie viele Hosen brauche ich dann? Brauche ich meinen Steamer, meinen Bügeleisen-Steamer? Brauche ich meinen Wasserkocher, den ich mitnehme? Das nehme ich ja alles immer mit, meinen kompletten Hausstand.
Aber du hast so einen Wasserkocher. Gibt's da, in welchen Kaschemmen wohnt ihr denn? Also in Hotels, in denen ich wohne, gibt's immer einen Wasserkocher?
Ja, und in den Hotels, in denen ich wohne, beruflich nicht. Und deshalb nehme ich einen mit, weil das Letzte, was ich möchte, ist mein erstes Getränk mit dem ganzen Team trinken, sondern möchte in Ruhe meinen Tee, meinen Kaffee auf dem Hotelzimmer trinken und dann runtergehen. So, also habe ich das alles dabei und auch schon alles vorher geplant und jetzt hänge ich hier eine Woche vorher und es ist das reinste Chaos hier. Ich habe überhaupt keinen Überblick und ich bin gerade kurz vorm Nervenzusammenbruch, wirklich.
Du gibt's da eigentlich eine Möglichkeit, Wäsche zu waschen oder machst du das dann? Weil du kannst ja nicht für 6 Wochen.
Mache ich aber. Ich nehme für 6 Wochen Sachen mit.
Das
doch.
Ist nicht dein Ernst.
Doch.
Ich hätte gar nicht so viel Sachen.
Habe ich aber.
Ich habe jetzt irgendwie geguckt für Bordeaux und habe mir gedacht so, boah, ich bin froh, dass ich gerade Wäsche gewaschen habe, dass ich irgendwie 7 Unterhosen und 7 Paar Socken habe. Also für 6 Wochen, da brauchst du ja 42 Unterwäschen.
Vor allen Dingen heiße Unterwäsche, mein Lieber.
Wozu? Du bist doch zum Arbeiten da.
You never know. Du musst ja auf alles vorbereitet sein. Du kannst ja da nicht sagen, Oh, heute habe ich aber nur die Unterhose von Tag 10 an, die hässlich ist, ne? Es geht nicht. Also okay. Jeden Tag ist Sexy Time. Jeden Tag hat man heiße Unterwäsche an. Jeden Tag, jeder Tag ist ein potenziell guter Tag sozusagen.
Ich weiß schon, wenn einer deiner Kollegen den Podcast hört heute, wird er das irgendwann mal in den 6 Wochen testen. Also irgendwann mal sagen, so Keller, jetzt Hosen runter, zeig mal her, was du da drunter
aber
hast.
Aber keiner meiner Kollegen hört den Podcast, von daher,
okay. Na gut.
Also gehe ich stark von aus, oder? Wie dem auch sei, ich habe alles da. Ohne waschen zu müssen, nehme aber Rei in der Tube mit, weil ich habe diesen Waschservice
vor ein paar Tagen. Rei in der Tube!
Ich habe diesen Waschservice vor 2 Jahren dort ausgetestet und auf einmal waren Schlüpfer und T-Shirts und tralala bei irgendwem anders in der Wäschebox.
Schlüpfer
drin.
Ist so ein hässliches Wort.
Ja, was soll ich sagen? Panties, Stringtangas, ja. Waren bei irgendwelchen anderen Kollegen und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Deshalb, es wird
haben die
alles.
Anderen Kollegen das dann angezogen? Also männliche Kollegen?
I don't know, ich habe es nicht zurückbekommen.
Ah ja, okay.
Ja.
Mhm. Aber da musst du ja, da reicht ja ein Koffer nicht. Wie viel Koffer nimmst du denn damit?
Ich habe einmal einen, mit dem ich auch ein halbes Jahr nach China gegangen bin. Da passen so 32 Kilo mit. Dann habe ich noch meinen Handgepäckkoffer mit 7 Kilo. Mhm. Und alles, was ich vorher wegschiffen kann, mache ich auf den LKW, der nächste Woche losfährt.
Ah, okay.
Und ja.
Verstehe. Ja gut, das ist, muss man auch dazu sagen, bei euch Frauen auch ein bisschen einfacher als bei uns Männern, ne? Weil bei euch sind ja oft so, zum Beispiel so Oberteile, das ist ja nicht größer als so ein kleiner, als so ein kleines Taschentuch.
Schlippi.
Ja, wirklich. Das ja. ist, und das, da passt natürlich auch viel mehr rein, das hat auch kein Gewicht, aber also wenn ich überlege, dass ich irgendwie 42 Hemden mitnehmen müsste, das hat schon Gewicht, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, du, ich bin jetzt mittlerweile erprobt da drin, sag ich jetzt noch, weil sonst war ich ja immer sehr vorausschauend. Ja. Ich, ja, wir werden sehen, wo das nächste Woche endet. Wahrscheinlich im Chaos.
Wahrscheinlich. Wir werden nächste Woche unseren Podcast aufnehmen, ich aus Bordeaux und du dann noch aus Köln und du dann schon kurz vorm Durchdrehen. So, wir müssen jetzt weitermachen, wir sind schon fast am Ende und mein Geständnis der Woche kommt noch und das ist ziemlich krass, weil es hat mich sehr beschäftigt und ich habe auch ein wirklich schlechtes Gewissen, weil es ist so, ich war vor einem Monat bei meinem Friseur in einem Barbershop und habe da seit 3 Monaten einen neuen. Also der irgendwie wächst, die wechseln auch irgendwie dauernd. Und jetzt habe ich da wieder einen neuen bekommen, zugewiesen bekommen. Und der hat mir das letzte Mal meine Frisur, ich meine, bei mir ist es jetzt nicht schwer, weil ich habe jetzt nicht so viel Haar, aber der hat mir das so kahl geschoren, dass ich mich richtig unwohl gefühlt habe. Wie so ein Schaf hat der mit der Maschine das irgendwie. Ich hasse das. Und das war dann wirklich, es war mir dann echt zu kurz und ich war dann echt unglücklich, so 2 Wochen, bis das wieder halbwegs nachgewachsen ist. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bin ja so harmoniebedürftig, ne? Und ich kann dem das jetzt nicht sagen. Und dann habe ich extra geschaut letzte Woche, als es wieder soweit war, habe ich extra im Online-Buchungstool geschaut, wann er nicht da ist. Und es war Samstag. Und dann habe ich mir den Termin extra bei dem anderen gebucht an dem Samstag, wo er eben nicht da ist.
Oh nein.
So. In der Theorie klingt das jetzt alles gut, weil man denkt sich so, ja, klug von dir. Ja, aber als ich dort 20 Minuten saß, ging die Tür auf. Und er kam rein, weil er irgendwas geholt hatte, weil er irgendwas vergessen hat, irgendeine Schere oder was weiß ich, Haarwachs. Und es war, ich habe echt gedacht, scheiße, ich muss im Erdboden versinken. Weil er hat zuerst, hat das so rumgekramt und hat nicht geschaut, wer da überhaupt sitzt. Und irgendwann hatten wir dann Blickkontakt und ich so, hallo. Und er so, oh, hallo, wie geht's? Und ich so, gut. Und dir? Es war so... Sehr, sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Ja.
Ich habe die Geschichte ja von dir gehört, aber ja. Ich musste ja sagen, für mich sind Friseure, wahrscheinlich auch, weil mein Vater Friseur ist, einfach Dienstleister. Und wenn sie die Leistung nicht gut erbringen, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn man sie wechselt, ne? Und gerade beim Thema Haare, Styling, Manipedi, Botox, ja, da muss man einfach gute Arbeit vollbringen, weil die Leute, die auch gerade in so einen Barbershop gehen, die legen halt Wert auf ihr Äußeres. Und wenn du nicht zufrieden warst, ja gut, man könnte sagen, dann hättest du es ihm sagen müssen, aber ich weiß, dass du sowas überhaupt nicht gut kannst.
Ja, aber an dem Tag habe ich es gar nicht so schlimm gefunden. Ey, mir ist es nicht so, aber ich, weißt du, da kommt ja dann nochmal mit dem Spiegel irgendwie und macht dann so, zeigt dir das hinten und so. Und ich habe mir gedacht, ja, ist schon recht kurz und so. Aber zu Hause erst, als ich zu Hause im Badezimmer vorm Spiegel stand und als auch meine Freunde irgendwie gesagt haben, Was hast du denn für eine Frisur? Habe ich mir gedacht, so, scheiße, stimmt, das ist einfach viel zu kurz.
Ja. Gut, oder du hättest, also die einzige Möglichkeit, um das zu umgehen, wäre gewesen, nochmal einen Termin bei ihm zu buchen und zu sagen, du pass mal auf, ich finde dich super süß und du machst das ganz toll, aber im letzten Mal war es echt zu kurz.
Ich finde dich super süß, dann frisiert, dann schaut er, wann ich einen Termin ausmache und schaut, dass er nicht da ist. Du, ich finde dich super süß, aber kannst du mal ein bisschen hier mit einer anderen Frisur machen? Keller, bitte. Also manchmal hast du echt Einfälle, ne? Das ist ja wirklich. Ja, aber das liegt ja auch nicht. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich vertraue dem halt nicht so. Der andere ist halt so, der sagt halt, ja, hier oben, da dürfen wir nicht so viel wegnehmen, weil sonst schaut das blöd aus, wenn das da so drüber liegt. Und hinten, da müssen wir einfach auf der Seite ein bisschen wegnehmen, weil dann sieht das Ganze ein bisschen, also sieht das hinten fülliger aus und so. Und das macht der halt gar nicht, ne? Also der schneidet halt einfach.
Ja. Also so. Deshalb sage ich ja, das sind halt Dienstleister. Wenn man die wechselt, weil sie ihre Dienstleistung nicht gut erbringen, dann ist das so.
Ja. Na gut, ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall war das sehr, sehr unangenehm. Und ja, es war
du
so
ein
Moment, wo man gerne so unsichtbar gewesen wäre.
Ja, oder wo einfach so dieses Loch aufgeht und man fällt hinein.
So. Na gut.
Du wirst es überleben, Alexandre.
Ich werde es überleben. So, jetzt werde ich mal den Koffer packen. Jetzt hast du mich ein bisschen nervös gemacht, weil morgen geht's nach Bordeaux. Ich habe noch gar nichts gepackt.
Ich werde jetzt auch meinen Koffer packen.
Mach das mal. Und ja, wir hören uns dann wieder aus Frankreich. Also ich bin ja zuerst in Arcachon an der Küste. Es liegt so ein bisschen unter Bordeaux, ein bisschen Austernessen. Und dann geht's, drei oder vier Tage später, geht's dann ins Landesinnere. Ein bisschen Wein trinken.
Poste das doch schön bei den Flaschenkindern, dann haben die Leute was davon.
Ja, mach ich. Okay. Mach ich gerne.
Dann gute Reise, Alexandre, ne?
Dankeschön. Eine schöne Woche. Bleib brav.
Mach ich. Tschüss.